Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Gut, ich möchte starten in die Predigt-Andacht. Wird nicht so lang heute, aus dem Grund, weil ich offen gesagt einfach nicht mehr zusammengebracht habe. Das war echt krass. Ich habe mehrmals wieder von vorne angefangen, habe zwischendrin Panik geschoben und dachte, okay, über den Urlaub habe ich verlernt, wie man predigt. aber es hat selten Beschwerden gegeben über zu kurze Predigten. Und darum bin ich eigentlich ziemlich beruhigt. Und das Schöne ist auch, es geht jetzt in den nächsten grob 20 Minuten nicht um das, was mit C anfängt und mit Corona aufhört. Es geht nämlich heute um Jesus. Ach, gut. Es ist kürzer, aber trotzdem möchte ich in eine kleine Serie starten. Und diese Serie, die habe ich einen Titel verpasst. Bitte um die Folie. Jesus folgen. Ja. 2.267.000.000 und so weiter. Follower offiziell ungefähr hat Jesus, Nachfolger hat Jesus, also das ist so die Christenheit. Und dieses Folgen, diesen Folgenknopf, den habt ihr alle wahrscheinlich schon öfters irgendwo entdeckt, gesehen, auf eurem Handy oder am Computer. Und das ist momentan ja total angesagt. Facebook kann man jemand folgen oder auf Instagram auch jetzt momentan. YouTube und so weiter und so fort. Ich habe sogar entdeckt, Spotify, dieser Musik-Streaming-App, wo man Musik hören kann, kann man auch folgen, den Musikern, die einem gefallen. Und wenn ich mir das überlege und das auf Jesus irgendwo übertrage, dann merke ich, Jesus war wieder mal seiner Zeit völlig voraus. Kein Internet weit und breit in Sicht und Jesus hat bereits gesagt, folgt mir nach. Jesus hat bereits Follower gehabt. Und das ganz ohne Knopf und ohne App, die man extra runterladen muss. Also Jesus war schon immer seiner Zeit voraus, ist genialer als alle anderen. Und um seine Schönheit und diese Besonderheit von Jesus geht es letztendlich heute Morgen. Und ich glaube, die Geschichte, die ich mit euch anschauen wird, illustriert das auch, dass Jesus es wert ist, dass wir sagen, ich möchte dir folgen, Jesus. Ich möchte dir hinterhergehen. Ich möchte dir quasi an den Fersen kleben. Ich möchte hören, was du sagst. Ich möchte sehen, was du tust. Weil das ist letztendlich das, worum es geht. Auch wenn du jetzt auf Instagram jemand folgst, du schaust, was sagt diese Person? Was tut diese Person? Wie zieht sich diese Person an? Wie wackelt diese Person mit dem Hintern? Ja, das ist da, wo es absurd wird. Ja. Aber es ist so und wir schauen auf Leute, wir haben Vorbilder und ich glaube, es gibt keinen besseren Influencer auf unser Leben. Influencer ist übrigens nicht die Grippe, gell? Das ist vom Englischen Influence, beeinflussen. Ja. Es gibt keinen besseren Beeinflusser auf unser Leben als Jesus Christus. Drum, Jesus folgen zum Thema. Lasst uns den Text anschauen. Wenn du die Bibel dabei hast, digital gilt genauso wie gedruckt. Ich bin doch schon älter, wie ich ausschaue und stehe eigentlich immer noch sehr auf die gedruckten Bibeln. Weil da weiß ich irgendwie so vom Gefühl manchmal, wo war das? Aber praktisch ist natürlich schon am Handy. Johannes Kapitel 8. Kurz einmal Erklärung, wo sind wir, worum geht's? Johannes Kapitel 8 ist eigentlich so in einem größeren Streitgespräch, wenn man so sagen kann, von Jesus mit seinen Gegnern. Eigentlich könnte man sagen Feinden. Und diese Leute, die Jesus so richtig zugesetzt haben, waren damals die religiöse Elite im Land Israel. Und Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, darum heißt es Johannes Evangelium, der Johannes nimmt sich ziemlich viel Zeit, um diesen Konflikt festzuhalten. Also Jesus hat sich so richtig gefetzt mit denen. Und worum ging es da? Also zum einen waren diese Gegner von Jesus eifersüchtig auf Jesus, weil Jesus so viele Likes hatte. Ja. Da gab es so voll viele Leute, die fanden Jesus super. Ja. Und das hat sie eifersüchtig gemacht. Aber das war nur das eine. Was sie wirklich auf die Palme getrieben hat, war Folgendes, und zwar, dass Jesus behauptet hat, ich komme von Gott. Und das ist halt schon ein ziemlich dickes Ding, wenn jemand sagt, ich komme von Gott. Wenn du mich siehst, siehst du Gott, siehst du den Vater. Ist schon ziemlich heftig. Sie hätten vielleicht mit dem noch leben können, wenn er in ihr Schema gepasst hätte, wie jemand sein muss, der sowas behauptet. Nur das Problem war, Jesus hat nicht in das Schema gepasst. Er hat sich zu wenig religiös verhalten, um behaupten zu können, ich komme von Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das hat sie eigentlich am meisten geärgert. Zum Beispiel, dass Jesus am Sabbat Menschen geheilt hat. Das geht nicht. Für sie war Heilen Arbeit. Und Arbeit ist verboten. Und hier sieht man auch immer, wo Religion beginnt. Religion beginnt da, wo die Sache wichtiger wird als der Mensch. Und bei ihnen war immer das Gesetz, bei den Gegnern Jesu war immer das Gesetz wichtiger als der Mensch. Und genau das sehen wir jetzt auch in dieser Begebenheit, die Johannes einflechtet in sein Evangelium im Kapitel 8, Abvers 1. Ich lese mal die ersten 6 Verse. Kannst es auf dich wirken lassen oder einfach auch in deiner Bibel mitlesen. Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 6. Kannst auch die Augen schließen und so wie in einem Film da einsteigen. Jesus aber ging zum Ölberg. Ganz ein kleiner Satz, was bedeutet das? Das bedeutet, der Ölberg war ein Rückzugsort für Jesus. Da hat er sich ausgeruht, hat meistens geschlafen, was auch schon mal ein bisschen krass ist. Jesus war zeitweise Obdachloser. Wow. Er hat dort aber auch Kontakt gesucht mit seinem Vater im Himmel, aufgetankt. Und dann geht es weiter, Vers 2. Doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk, das müsst ihr euch merken, ist wichtig für unsere Geschichte, als dann das ganze Volk zu ihm kam, ganz viele Leute, setzte er sich und begann, sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer, das sind seine Gegner, eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte. Pause. Stellt euch das vor. Das ganze Volk, alle sind da. Alle schauen auf Jesus, alle hören auf ihn. Plötzlich marschieren die rein und stellen die Frau in die Mitte. Bam. Alle schauen auf sie. Alle durchlöchern sie. Alle wissen, das ist eine Sünderin. Die Frau hat versagt. Unglaubliche Brutalität. Und sie sagten zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also man muss sich das vor Augen malen. Da ist diese riesige Menschenversammlung und dann wird diese Frau vorgeführt wie ein Stück Vieh. Kann man echt so sagen. Wie ein wertloses Objekt. Sie war völlig schutzlos. Wie muss sie sich wohl gefühlt haben? Das ist so dieses Ding, wo man sagt, im Boden möchte ich versinken. Ich möchte jetzt nicht hier sein. Ich glaube, sie war sehr einsam, gedemütigt. Also absolut schlimme Situation. Und was auch krass ist, Jesus schweigt auch. Er sagt nichts. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich gedacht hat, ach, dieser Jesus, habe schon irgendwo von ihm gehört. Aber das ist wahrscheinlich auch nur so ein religiöser Heini wie die anderen. Er sagt jetzt nichts, er schweigt. Vielleicht will er nur seine eigene Haut retten. Ich bin des Todes. Und wahrscheinlich hat sie auch schon mit Glauben und Religion abgeschlossen, weil schließlich war sie mit anderen Dingen beschäftigt. War nicht wie die anderen frühmorgens im Tempel, da wäre es wahrscheinlich nicht freiwillig hingegangen. Und Jesus schweigt immer noch und er macht Street Art, würde man heute sagen. Ja. Er macht Straßenkunst. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein oder zwei von euch überlegen, ja, was hat er denn da geschrieben? Oder vielleicht sogar alle. Wer denkt drüber nach? Oder kann man ein bisschen Feedback haben, dass es ein bisschen interaktiver wird. Okay, immer wieder, ja, es ist, und es ist normal, ja, also wir sind alle Menschen, wir fragen uns ja, was war. Und seit Hunderten von Jahren wird Bibelleser und Theologen überlegen. Und ich schweige natürlich jetzt nicht dazu, sondern ich präsentiere drei Theorien. Also die erste Theorie, was Jesus da in Boden vielleicht schreibt, ist folgende, und zwar, dass er die korrekten Gesetzestexte in den Boden schreibt. Weil diese Männer sind ja gekommen und haben gesagt, diese Frau hat Ehebruch begangen, Moses Gesetz, das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat, sagt, eine Frau, die sowas macht, muss getötet werden. Die Sache ist die, korrekterweise muss auch der Mann dran glauben, nicht nur die Frau. Also sie haben einfach mal die Hälfte weglassen. Und das zeigt auch, dass es ihnen gar nicht darum geht, irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen in dieser Situation. Es geht nicht um Gerechtigkeit hier. Es geht nur darum, rauszuloten oder auszufinden, eine Falle zu stellen, zu schauen, ist Jesus jetzt ein Freund der Sünder oder ist er ein Freund Gottes? Und ein Freund Gottes kann er nur sein, wenn er ein Freund des Gesetzes ist. Darum geht's. Um was anderes geht es nicht. Und so könnte es sein, dass Jesus hier mal ein bisschen korrigiert, so ein bisschen Lehrer spielt und die richtigen Texte in den Boden schreibt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Zweite Möglichkeit, manche sagen, hey, vielleicht hat Jesus die Sünden der Leute um sich herum in den Sand geschrieben. Ihr werdet jetzt gleich erfahren, warum, weil die Geschichte geht ja weiter. Und wenn man so überlegt, okay, da sind viele Leute, hatte Jesus einige, hätte er einige Stunden wahrscheinlich überbrücken können mit dem Schreiben von den Sünden der Leute um ihn herum. Dritte Möglichkeit, und das ist jetzt ganz was anderes, vielleicht was ganz anders, und zwar dieses Wort, das verwendet wird für Schreiben, ist ein spezielles Wort, und zwar es gibt Wörter in der Bibel, die nennt man unter Theologen Hapax Legomena, das sind Worte, die nur einmal vorkommen in der ganzen Schrift. Und das ist so ein Wort, das kommt nur einmal im Neuen Testament vor, das heißt Kata Grafo, kommt ein bisschen katagrafieren. Ja. Das heißt, schreiben könnte aber auch heißen malen, skizzieren. Das heißt, vielleicht hat Jesus nicht geschrieben, sondern vielleicht hat er gemalt. Und jetzt kommt meine Theorie. Vielleicht hat Jesus die ersten Emojis der Geschichte gemacht. Und ich habe euch eins mitgebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass das dabei war. Weil ich glaube, Jesus war ziemlich traurig in dem Moment. Aber ihr seht, jetzt wird schon langsam absurd. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht, was Jesus in den Sand geschrieben hat, in den Sand gemalt hat. Aber was wir wissen ist, die Geschichte geht weiter und er bricht das Schweigen. Und er bricht es auf eine Art und Weise, die einfach unglaublich ist. Die so Jesus-mäßig ist, dass man einfach sagen muss, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Ist er wirklich der, der sagt, er ist? Wahrscheinlich. Vers 7, doch sie ließen nicht locker und wiederholten ihre Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Wow. Game changer. Verändert alles. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Ich glaube, Jesus wollte auch irgendwo zum Ausdruck bringen, hey, diese ganze Sache, die stinkt. Interessiert mich irgendwie gar nicht. Da ist was faul. In euren Herzen ist was faul. Also er geht wieder zum Kritzeln über. Von seinen Worten getroffen, die Worte sind so mächtig, sie verändern was. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Sie steht immer noch da und ich glaube, sie hat sich vielleicht ein bisschen entspannt. Aber sie steht immer noch ganz alleine da. Und er richtet sich wieder auf und sagt, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, doch hör auf zu sündigen. Bombastisch, das ist unglaublich. Also wenn ich die Geschichte lese, dann geht es mitten ins Herz. Jesus wirft das Gesetz von Mose nicht über den Haufen. Er spricht es ganz klar an, dass die Schuld da ist, dass etwas Falsches von ihr getan wurde, dass sie eine Sünderin ist. Aber er macht auch ganz klar, alle, die anwesend waren, sind Sünder. Und das verändert ganz viel, weil es zeigt, dass wir alle Vergebung brauchen. Und am Schluss sieht man auch, wer diese Vergebung zusprechen kann, wer diese Vergebung aussprechen kann: Jesus. Er ist der Ort, zu dem wir kommen können, um Vergebung zu empfangen. Also er verurteilt die Sünde, aber er verurteilt die Frau nicht. Obwohl er das Recht gehabt hätte, als einziger Anwesender, der ohne Schuld war, sie zu verurteilen. Und Jesus geht letztendlich noch einen Schritt weiter. Als er dann kurz darauf am Kreuz für die Sünde der Welt stirbt, stirbt er auch genau für diese Sünde dieser Frau. Geht ans Kreuz für sie. Unglaublich. Das ist ungeheuerliche Gnade. Große Gnade. Was bedeutet das für uns, für dich und für mich? Das war der Punkt, wo ich immer wieder alles durchgestrichen habe und irgendwie einfach nicht gewusst habe, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns? Ich habe mir dann vorgestellt, dass ich dabei gewesen wäre und dann nach Hause gehe und überlege, was würde mir im Kopf hängen bleiben an von dieser Geschichte, von dieser Begebenheit, die ich gerade erlebt habe. Und für mich war irgendwo klar, bei mir würden im Kopf die Worte hallen: Wer von euch noch nie gesündigt hat, werfe den ersten Stein. Wer von euch noch nie gesündigt hat, werfe den ersten Stein. Weil es mir einfach zeigt, hey, ich brauche Vergebung, ich brauche diesen Jesus. Und das Verblüffende auch, wenn man an diese Geschichte schaut, ist, die große Verliererin, die am Anfang als große Verliererin dasteht, geht eigentlich als die einzige Vergebene weg. Weil alle anderen gehen im Grunde ohne diesen Zuspruch der Vergebung nach Hause. Aber sie hat in dem Moment den Hauptpreis gewonnen. Wir wissen nicht, wie ihr Leben weitergegangen ist, aber in dem Moment wurde aus der großen, großen Verliererin eine ganz große Siegerin durch Jesus. Und das ist erstaunliche Gnade. Jesus ist so erstaunlich. Und das ist auch das, was ich euch mitgeben will für heute Morgen. Jesus folgen, das wird uns immer wieder komplett überraschen, weil wir können diesen Jesus nicht in eine Box stecken. Der passt in keine Box hinein. Er sprengt immer wieder unsere Sichtweisen, unsere Handlungsweisen und er überrascht uns immer wieder auch, indem er uns so derart beschenkt, auf eine Art und Weise, wie wir es nicht verdienen würden. Und das ist diese unbeschreibliche Gnade, diese faszinierende Gnade, diese amazing grace, was in diesem Lied besungen wird, diese unglaubliche Gnade Jesu. Ohne alles andere über den Haufen zu werfen, zu sagen, da gibt es keine Schuld. Ja, es gibt Schuld, aber es gibt diese Vergebung in Jesus und diese unglaubliche Gnade in ihm, wenn wir sie ergreifen wollen. Also mich macht dieser Text sprachlos, was schwierig ist für einen Prediger, aber geht ins Herz. Und ich möchte einfach mit offenen Fragen irgendwo uns ermutigen oder einfach herausfordern. Und zwar zwei Fragen im Grunde. Das eine ist, wer von euch merkt jetzt, wenn er diese Geschichte so gehört hat, ich brauche diese erstaunliche Gnade? Einfach, du musst nichts machen, also ich brauche die. Also wenn du willst, kannst du auch einfach ein Zeichen deiner Hand heben. Ja, ich brauche das. Ich glaube, ganz viele von uns merken, ja, ich brauche diese erstaunliche Gnade Jesu. Vielleicht wolltest du heute Morgen noch jemand zumindest gedanklich steinigen. Und jetzt merkst du aber, ich bin sehr gnadenbedürftig. Und wenn du das jetzt irgendwo so erlebst, diese Erkenntnis, dann glaube ich, macht ganz viel gerade in deinem Herzen und in meinem Herzen. Das Zweite, was ich noch fragen möchte zum Abschluss, und Thomas, du kannst dich schon, und das Team kann sich schon bereit machen. Das Zweite, was ich fragen möchte, ist, wer von euch möchte heute erstmals diesen Knopf drücken, wenn man das so übertragen kann, und sagen, ich möchte Jesus folgen. Wenn du das möchtest, dann schließe ich jetzt mit einem Gebet und du kannst es mitbeten. Du kannst diese Entscheidung treffen und vor Jesus treten und sagen, Jesus, ich möchte dir folgen. Du bist unglaublich, du überrascht und du bist so voller Gnade und ich brauche diese Gnade und ich brauche deine Vergebung. Ich schließe mit einem Gebet und du kannst gerne das mitbeten. Jesus, wir sind überwältigt von dir. Wir sind erstaunt über dich und wir danken dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir, dass deine Gnade auch mir gilt. Danke, dass du am Kreuz bewiesen hast, dass du jedem diese Vergebung anbietest, dass du gekommen bist, um für die Sünde der ganzen Welt zu sterben. Ich nehme diese Vergebung an und ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergibst, meine Sünde vergibst. Und ich möchte dir folgen. Lehre mich, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.